SharePoint-Podcast, Ausgabe 424 vom 24.06.2020.
SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth.
Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 424. Ausgabe des SharePoint Podcasts. Heute am 24.06. Und heute vor 7 Jahren ist die erste Folge der SharePoint-Sendung online gegangen. Zusammen mit Gernot Küden haben wir sie damals moderiert. Produziert wurde sie von der Steffi Gröschow. Und wir haben das aufgenommen. Ich habe mich vorhin mit dem Gernot nochmal abgestimmt. In der alten Microsoft, im alten Microsoft Regionalbüro hier in Berlin an der Katharina-Heinroth-Ufer, wo ich immer gerne die Frage gestellt habe, ich sitze im Konferenzraum, gucke aus dem Fenster und sehe ein Nashorn. Wo bin ich? Und die richtige Antwort war Microsoft Regional Office Berlin, denn von dort aus hat man einen wunderbaren Blick direkt in den Berliner Zoo, in das Nashorngehege. Mittlerweile ist ja Microsoft nicht mehr da. Die sind ja auch umgezogen unter die Linden, schon vor Jahren, aber das war es damals. Ja, und die SharePoint-Sendung, 25 Ausgaben haben wir regulär produziert, weit über 30 Special-Ausgaben. Und wenn ich daran zurückdenke, wie wir früher diese Sendung produziert haben und jetzt schaue, wie wir sie derzeit produzieren, weil die letzte ist ja gerade vor 2 Wochen online gegangen als Livestream. Ja, da hat sich schon einiges geändert. Nichtsdestotrotz, der Spaß bleibt und ist immer ein Experimentierfeld geworden. Und ich glaube, da kann ich es auch für Gernot sagen, uns macht es immer noch Spaß und sonst würden wir es ja auch nicht machen. Gut, so viel zur kleinen Einleitung. Ich habe heute für euch eigentlich nur eins mit dabei, nämlich... Ich habe es gerade schon erwähnt, ich habe heute ein Meet and Stream live gemacht auf LinkedIn und Facebook und dort haben wir das Thema gehabt, Working from Home nach Corona mit den Schwerpunkten, wie sieht es eigentlich mit der Weiterbildung aus, mit der IT-mäßigen Trainings und Schulung und dem zweiten Thema, was ich jetzt gar nicht erzählen werde, ach nee, doch kann ich erzählen, es ging um Microsoft 365 ist mehr als Teams. Und da haben wir uns mal ein paar Gedanken darüber gemacht, was man eigentlich jetzt nach der Teams-Einführung vielleicht noch machen kann. Lange Rede, kurzer Sinn, ihr könnt euch das natürlich im Video anschauen. Ich verlinke das mal hier in den Shownotes auf YouTube. Da habe ich es nämlich hochgeladen. Aber ich gebe euch auch hier die Möglichkeit, den Teil über die Weiterbildung hier einfach im Auditiv zu hören. Das passt ganz gut, wie ich mir das gerade angehört habe. Und ja... Mit dem Uli Boddenberg habe ich gesprochen. Er ist ja Urgestein, Trainer seit vielen, vielen Jahren, macht Präsenzseminare, macht auch schon seit einigen Jahren Remote-Trainings. Insofern hat er sich ganz gut auf die Krise vorbereitet. Ich habe ihn also gefragt, was er alles gemacht hat und wie er die ganze Situation sitzt, wie man sich vorbereiten soll. Und ich habe noch ein bisschen was zusammengepackt zum Thema Microsoft-Zertifizierung und Lernpfade. Und das packe ich euch hier in das Gespräch mit rein und damit... verabschiede ich mich an der Stelle. Nee, ich melde mich nochmal. Also. Uli, hallo, herzlich willkommen in
Mietungs. Hallo Michael, viele Grüße schon mal aus Dortmund in die Runde und schön, dass ich dabei sein kann. Und wie gesagt, Technik funktioniert perfekt, da brauchen wir überhaupt gar nicht weiter drüber zu sprechen.
Ja, es ist immer schön, dass wir, ich finde es toll, was man machen kann. Du hast ja gerade gesehen, vor 7 Jahren, da sind wir, wenn ich mich daran noch erinnere, da haben wir teilweise mit 3 Kameras, mit einer Kamerafrau im Greenscreen-Studio gearbeitet und dann wurde das irgendwo endlos nachgeschnitten. Und heute, da setzen wir uns jetzt hier beide getrennt, du in Dortmund, ich in Berlin vors, bist du eigentlich in Dortmund? Nein, du bist doch gar nicht in Dortmund, oder?
Ich bin in Dortmund, doch, ich bin in Dortmund. Genau, ja. Ich bin in den Außenbezirken von Dortmund, aber in Dortmund. Und ich muss eine Sache noch anmerken. Ich habe ja endlos viele Videos zu unterschiedlichen Themen gemacht. Ich habe Berge von Webinaren, die ja häufig auch live gemacht werden, gemacht. Aber so ein Stream-Session, das mache ich heute in der Tat zum ersten Mal. Das ist also für mich jetzt hier in der Tat in dieser medialen Form absolut Premiere. Schön dabei zu sein, danke.
Das ist auch schön, ja, weil ich finde es auch gut, dass man das einfach mal ausprobiert. Und ich finde es toll, was man heute eben machen kann, mit welchem Aufwand und auch mit mal vom Layout her und von der Darstellungsweise her, macht das auch richtig Spaß. Genau, wir wollen uns heute unterhalten. Du, wie ich hatte ja schon gesagt, du bist ja langjähriger Trainer, hast ganz viel mit SharePoint, Office 365 gemacht. Du bietest Präsenzkurse an in Dortmund, so 3 bis 4 Tageskurse. Du hast aber auch schon vor 1,5 oder glaube ich 2 Jahren schon angefangen, auch Online-Kurse anzubieten. Und durch Corona hat sich natürlich alles verändert. Du hast jetzt auch keine Präsenzkurse gemacht. Ja, erzähl doch mal aus deiner Sicht heraus, wie hat sich für dich als Trainer derzeit dein Trainingsangebot oder die Nachfrage von Kunden geändert?
Also ich habe im Grunde genommen zwei Dinge schon mal gemacht. Ich habe letztendlich also viele Maßnahmen, die ich also individuell für einen Kunden durchführe, wo letztendlich der Kunde also sozusagen ein Firmenseminar hat, ich fahre hin oder er kommt zu mir oder wie auch immer und wir machen was. Der zweite Aspekt sind also die, ich nenne das mal offene Seminare, wo man sich oder offene Schulungen, wo man sich einfach anmelden kann und kommt zu mir oder macht es eben halt online. Ich habe in der Tat ziemlich genau vor einem Jahr, so alt ist das Thema eigentlich doch gar nicht bei mir, vor einem Jahr angefangen, die offenen Seminare und offenen Schulungen als Remote-Version anzubieten, also sowohl das Consulting-Seminar, was ja so ein 4-Tage-Ding ist, als auch diese eintägigen, auf spezielle Fragestellungen eingehenden Kurse. Die habe ich also vor einem Jahr, also 2019, in der zweiten Hälfte 2019 angefangen, die Remote zu machen. Und da ist es eben so, dass ich das eigentlich so als Ergänzung gedacht habe für Kunden, die nicht lang anreisen wollen, die sagen, okay, wir können uns das durchaus vorstellen. Und das war im Endeffekt mal so ein Versuchsballon. Ich habe die Corona-Geschichte nicht angefordert, muss ich also deutlich sagen, damit keine falschen Verdächtigungen aufkommen und die ist dran schuld oder sowas in der Richtung. Aber es ist eben so, ich habe jetzt also gesehen, dass ich jetzt also zufälligerweise eigentlich durch die Online-Formate, die ich also geplant hatte und schon aktiv hatte, genau im richtigen Moment das eigentlich getan habe. Und es ist eben so, ich habe also im Moment seit März habe ich das Haus ja ungefähr nicht mehr verlassen. Und es ist eben so, nach Lage der Dinge werde ich das Haus wahrscheinlich auch das nächste halbe Jahr nicht verlassen, könnte ich mir vorstellen. Weil eigentlich ich feststelle, dass eigentlich sich alle irgendwie ganz gut arrangiert haben und keiner weiß so genau, wie wird das jetzt alles genau passieren und wie wird das kommen. Ich werde im Endeffekt auf jeden Fall für das Consulting-Seminar im zweiten Halbjahr mal wieder Termine ansetzen oder Präsenztermine ansetzen, weil im Endeffekt auch schon mal in Gesprächen kommt, ja, es wäre mal schön, wieder so eine Präsenzgeschichte zu machen und rauszufahren, mit anderen wirklich zusammenzustehen und einfach mal so den lockeren, unstrukturierten Austausch zu haben. Aber es ist eben so, dass im Moment ich den Eindruck habe, dass eigentlich alle also erstaunlich gut damit zurechtkommen und sich erstaunlich gut in diese Remote-Lernformate eingefunden haben. Und das funktioniert also sowohl im offenen Bereich als auch im Firmenseminarbereich also an für sich wunderbar. Die Kunden sitzen zu Hause, meine Kunden sind eigentlich alle im Homeoffice, habe ich den Eindruck. Und haben nicht unbedingt mehr Zeit zum Lernen. Das ist also eine Fehleinschätzung, dass jetzt alle denken, okay, die können jetzt also Kurse machen und Schulungen machen und so weiter und so fort, weil die im Endeffekt also wahrscheinlich eher von der Arbeitslast ein bisschen mehr zu tun haben mittlerweile, weil da einfach jede Menge Aufgaben neu dazugekommen sind. Aber es ist eben so das Interesse oder beziehungsweise der Bedarf, eben einfach zu sagen, okay, es gibt also den einen anderen Punkt, da möchten die also gerne letztendlich eine Vertiefung haben, brauchen eine Schulung, möchten ein Seminar besuchen, das haben wir. Und im Moment sehe ich das durchaus, das ganze Thema Remote-Seminar, Remote-Schulung eigentlich als Erfolgsgeschichte oder als Erfolgsformat an, weil wir jetzt sehen, ja, es klappt. Und also du hast ja gefragt, wie hat das also meine Sicht oder meine Vorgehensweise, meine Arbeitsweise geändert? Ja gut, ich mache nicht nur Trainings. Ich bin ja in erster Linie letztendlich als Berater, als klassischer Berater unterwegs, habe aber ungefähr immer so 10, 20, 25% an Zeit oder vom Zeitanteil, wo ich also letztendlich irgendwelche Trainingsmaßnahmen, Schulungsmaßnahmen mache. Und das sieht also schon jetzt erstaunlich anders aus, als es vor einem halben Jahr noch ausgesehen hat, klar. Mhm. Aber es ist eben so, ich habe mir also ehrlicherweise das nicht so vorstellen können, dass ich mal irgendwann 4 Monate das Haus nicht mehr verlasse oder höchstens zum Einkaufen und mit den Hunden gehe und im Endeffekt alles von zu Hause mache. Ich finde das eigentlich für sich enorm, dass das funktioniert, dass im Grunde genommen alle mitmachen und dass wir also in der Digitalisierung oder durch die Mittel der Digitalisierung eigentlich das Geschäftsleben weitgehend weiterlaufen kann. Und ja, diese Schulung, Weiterbildung, Education gehört natürlich dazu.
Mhm. Ja, wir haben auch viel gesehen, dass Microsoft Teams mittlerweile auch dazu genutzt wird, Veranstaltungen zu übertragen. Wir haben ja jetzt auch die Möglichkeit, da bis zu 3x3, demnächst noch 7x7 Teilnehmer zu sehen. Ich kann mir vorstellen, deine Seminare sind ja, ich sag mal, kleinere Gruppen, bis, denke ich, maximal 10, 12 Leute. Da ist natürlich, ich kann mich auch meine eigenen, als ich noch Seminare gemacht habe, auch noch daran erinnern, man hat zwar ein gewisses Curriculum draußen, aber dann kommen eben Teilnehmer mit unterschiedlichsten Vorkenntnissen und wenn man dann vor Ort ist, hat man natürlich immer noch die Möglichkeit, da sehr individuell auf den einen oder anderen einzugehen und ihnen, je nachdem, wenn da unterschiedliche Vorkenntnisse sind, wie macht man das dann online? Das stelle ich mir ja relativ schwierig vor, dass dir dann alle folgen, dass du mit allen immer auf dem gleichen Stand bist. Wie machst du das?
Es gibt da, wenn ich also ein bisschen aushole, ist das eigentlich ganz interessant. Also es ist so, die Gruppen sind ja nicht so groß. Also es ist eben so, dass die Gruppen normalerweise, wie du gesagt hast, 5 bis 10 Leute groß sind. Ich sage denen auch immer am Anfang den Teilnehmern, also bitte fragt, wir sind eine kleine Gruppe. Das ist also bewusst ein interaktives Format, wo wir letztendlich auch an der Agenda ein bisschen links und rechts abbiegen können. Deshalb ist das, gucken die Leute sich ja nicht nur ein Video an, sondern machen letztendlich eine Schulung mit dem richtigen Schulungsleiter sozusagen, mit dem richtigen Trainer. Ich habe eine Sache interessanterweise festgestellt, als ich das neu angefangen hatte, also im letzten Spätsommer. Da ist es eben so, da hat eigentlich durchweg, ich habe die immer ermuntert, die Teilnehmer, und gesagt, frag, und keiner hat gefragt. Mittlerweile ist es eben so, was finde ich total toll, die Fragen. Also ich glaube nicht, dass die also im letzten Jahr alle eingeschlafen sind, hoffe ich mal, dass das nicht der Fall war oder der Grund, dass sie nicht gefragt haben. Aber dieses Thema, okay, ich bin in einer Remote-Session und kann auch sprechen, kann mich beteiligen, das habe ich den Eindruck, das sickert also nach und nach und ist also jetzt seit den Corona-Tagen also deutlich verfestigt. Und die Leute machen also viel aktiver mit, ich habe es nicht repräsentativ gemessen, aber das so gefühlsmäßig, dass diese Interaktivität wahrscheinlich einfach durch die Gewöhnung an das Format einfach viel, viel höher geworden ist. So, das finde ich eigentlich eine tolle Entwicklung und ich keine Ahnung, wie die Welt sich weiterdrehen wird oder in welcher Form sich beim Weiterdrehen die Sachen entwickeln werden. Aber es ist eben so, wir merken oder ich merke dadurch, dass diese, das, was also am Anfang bei diesen ganzen Online-Formaten, bei Videokonferenzen und sowas gefehlt hat, dass letztendlich auch so ein bisschen das Interaktive fehlte und dass alles mehr One-Way gewesen ist, dass das so ein bisschen nachlässt oder ein bisschen aufweicht und einfach die Aktivität höher ist, weil wahrscheinlich alle gemerkt haben, okay, ich bin in der Videokonferenz, in der Videoschulung und so weiter und ich kann da mitmachen. Und das ist natürlich außerordentlich wertvoll, denn nichts ist in der Schulung oder im Seminar besser als aktive Teilnehmer, die Fragen, Ideen da haben, noch was wissen möchten. Denn normalerweise ist es auch so, das, was den einen Teilnehmer interessiert, ist doch für die meisten anderen auch irgendwie interessant. Wenn der was nachfragt und hat irgendwas nicht verstanden, dann haben die anderen es wahrscheinlich auch nicht verstanden, wenn der einfach eine Idee hat oder was ich auch total gut finde, wenn die Leute aus ihren eigenen Szenarien mal erzählen und sagen, okay, wir hatten das Problem und haben es so gelöst. Das ist ja das, wo andere auch von profitieren können. Das ist bei Präsenzschulungen sicher doch stärker, aber das klappt bei Online-Schulungen, bei Online-Formaten mittlerweile ja auch und das finde ich also schon bemerkenswert.
Nun gibt es natürlich mittlerweile auch, das nutzen wir ja auch, dass du auf YouTube gehst, wenn du eine spezielle Frage hast zu Teams, weiß ich was, wie richte ich einen Livestream in Teams ein, dann kann ich auf YouTube gehen und krieg ungefähr 50 verschiedene Videos, wo mir das Schritt für Schritt von 50 verschiedenen Leuten erklärt wird, also häppchenweise. Wie kombinierst du denn dieses? Du hast ja normalerweise die Präsenzschulen sind, glaube ich, 4 Tage, nicht? Die Online-Kurse 3 Tage oder du bietest ja mittlerweile auch
Genau, das Consulting-Seminar ist in der Präsenzschulung 4 Tage, in dem Online-Format ist es auch 4 Tage, aber die Tage sind ein bisschen verkürzt. Es geht nur von 10 bis 15 Uhr, weil letztendlich die Idee mal ursprünglich von dem Consulting-Seminar remote, also jetzt ein Jahr zurück, war, dass ich gesagt habe, okay, also 4 Tage irgendwo zu sein und komplett aus dem Business raus, das ist für viele einfach ein Problem. Und durch dieses verkürzte Format, dass man vorne und hinten noch ein bisschen Zeit hat, letztendlich ein bisschen am Tagesgeschäft zu arbeiten, das war eigentlich die Idee dahinter. Mhm. Und es ist eben so, dass wir eine Geschichte ganz klar sagen müssen, um auf deine Frage nochmal einzugehen. Ich kann nichts erzählen und ich weiß nichts, was Google, YouTube und so weiter und so fort nicht längst auch wissen. Das, was letztendlich jeder, der eine Schulung macht oder ein Seminar macht und sich überlegt, wie machen wir das, ist der, was den Mehrwert bietet oder was so ein Seminar als Mehrwert bietet, ist, dass der Seminarleiter oder der Seminarplaner sich einfach überlegt, okay, in welcher Zusammenstellung könnte das einfach interessant sein, wie kriege ich die Zusammenhänge dargestellt und wie führe ich die Leute da durch, dass sie letztendlich also irgendwo den roten Faden nicht verlieren. Dass die einzelnen Aspekte sozusagen, natürlich kann man sich alles ergoogeln, auf YouTube für die Videos anschauen, das ist auch alles total super, dass es das gibt, aber es ist eben so, die Leute, die zum Beispiel zum Consulting-Seminar kommen oder sich anmelden, kriegen ja letztendlich ein bisschen den roten Faden mitgeliefert. Und es ist eben so, dass ich glaube, dass meine Aufgabe auch bei den Kompaktschulen, die nur einen Tag sind und spezielle Themen adressieren, zu sagen, ich liefere Anregungen, was man machen kann, wo man sich auch weiter mit beschäftigen kann, lege einen roten Faden aus, den die Teilnehmer dann optimalerweise nach der Maßnahme aufnehmen und können einfach mit dem roten Faden dann auch noch weiter durch das Thema laufen. Denn eins ist war vollkommen klar, wenn man das erste Mal auch nachher irgendwie in einer Schulung, nach dem Seminar in der Firma ist und will was umsetzen, dann fängt die Arbeit eigentlich erst richtig an. Denn wenn einer das vormacht, ich mache das seit 20 Jahren ungefähr SharePoint oder seit 19 Jahren SharePoint, wenn einer das vormacht und vorführt, das sieht alles ganz easy aus, hoffe ich. Und es ist eben so, wenn man selber mal machen muss, dann ist es eben so, dann braucht man einfach den roten Faden, den man aufnehmen kann und sagt, das hat der Uli so erklärt, das war so und da sind einfach die Stellen, wo ich loslaufe. Und wenn die Leute dann einfach wissen, nach was sie auf Google, YouTube, whatever suchen müssen, dann glaube ich, habe ich schon viel getan, weil die dann einfach ungefähr eine Awareness für das Problem, für die Aufgabenstellung haben und dann überhaupt in der Lage sind, dann selber zu suchen oder beziehungsweise selber wissen, wonach sie suchen müssen. Das ist, jeder, der Schulung macht, sich auch darüber im Klaren sein, dass man kann erzählen. Und es ist eben so, wenn die Schulung gut war, sind einfach die Grundlagen da und wir befähigen die Leute dann dazu, dass sie also selbst weiterarbeiten können und nicht sagen, okay, ich weiß gar nicht, wie ich ansetze.
Also diese Kombination macht es dann wahrscheinlich auch, dass man zumindest mal diesen roten Faden bekommt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, was man in so einem Seminar einfach auch vermitteln kann, weil, wie gesagt, so eine Konfiguration, ich sag mal, von einem Livestream, da klicke ich halt ein paar Bildschirme durch und dann weiß ich auch, wo ich was machen muss. Aber ich muss ja erstmal überhaupt verstanden haben, wie sich so ein Livestream praktisch in das Gesamtkonzept mit einarbeitet. Und ich denke mir, gerade für so eine zusammenhängende oder übergreifende Informationen, wie das alles miteinander zusammenhängt. Das ist ja das, was wir gleich auch nochmal ein bisschen genauer diskutieren wollen. Viele sind ja mit Teams jetzt in den letzten Monaten überhaupt erstmal mit Microsoft 365 über Teams in Verbindung gekommen, haben sich jetzt auf Teams fokussiert. Man liest ja auch immer, ja, im Moment die Einführung, die in den letzten Monaten stattgefunden hat, das war wirklich jetzt ganz aufgabenbezogen. Aber haben denn, sagen wir mal, diejenigen, die jetzt mit Teams und so weiter arbeiten, eigentlich auch mitgekriegt, was eigentlich so dahinter steht? Wie, sagen wir mal, das Teilen von Dokumenten, warum man das macht, so ein bisschen diesen Digital Work-Life mitzukriegen. Oder eben auch zu erklären, wie dann beispielsweise in der Microsoft 365-Plattform einfach Dokumente behandelt werden und Ähnliches. Dazu braucht man dann wieder den übergreifenden Bereich. Eine Frage, die ich jetzt in diesem Zusammenhang nochmal stellen möchte, man sieht ja jetzt mittlerweile, wenn man auf Social-Media-Kanälen ist, wie bei LinkedIn, das Thema Zertifizierungen aufpoppen. Also viele posten dann, ich habe jetzt die und die Zertifizierung gemacht, ich werde gleich mal erklären, was es für Zertifizierungen bei Microsoft gibt. Wie ist denn deine Meinung zur Zertifizierung?
Also meine Historie ist so, dass ich in den 90er Jahren im Endeffekt ganz wild drauf war, Zertifizierungen zu machen. Ich habe, glaube ich, 15 MCSE-Prüfungen absolviert. Das waren dann auch solche lustigen Sachen. NT4NC Enterprise, SQL Server 6.5 und was es da im Endeffekt gab. Ich habe für mich persönlich die letzten, also im neuen Jahrtausend, keine einzige Zertifizierung für mich persönlich mehr gemacht, weil ich im Endeffekt irgendwie ich habe also die angenehme Lage, dass bei mir, glaube ich, niemand wirklich irgendwie anzweifelt, dass ich schon mal SharePoint gesehen habe. Also das ist eben so. Deshalb habe ich also für mich wenig getan oder nichts getan. Nichtsdestotrotz ist so, könnte ich mir schon vorstellen, dass letztendlich die Zertifizierung, mit der Zertifizierung weist jemand auf jeden Fall nach, dass er genauso wie wenn jemand einen Universitätsabschluss gemacht hat, dass er in der Lage ist und willens ist, sich mit einem komplexen Thema zu beschäftigen, in das komplexe Thema reinzutauchen, sich zu beschäftigen. Insofern bin ich letztendlich bei Zertifizierung nicht so derjenige, der an vorderster Front unterwegs ist und sagen würde, okay, also man wird irgendwie durch Zertifizierung besserer Mensch oder sowas in der Richtung. Aber es ist eben so, ich glaube, dass die Zertifizierung auf der einen Seite einen fachlich durchaus weiterbringen, weil man einfach gezwungen ist, sich mal mit dem Thema also ein bisschen eingehender vielleicht zu beschäftigen. Wie praxisrelevant das dann in der Tat unterm Strich ist, kann man diskutieren. Aber ich finde das schon auf jeden Fall gut, wenn jemand, also sehr lobenswert und bewunderungswürdig, wenn jemand sagt, okay, ich setze mich hin, beschäftige mich mit einem Thema zielgerecht darauf, um diese Zertifizierung zu machen. Denn dadurch weist er im Endeffekt auch nachher ist in der Lage, dass er sich letztendlich mit einem komplexen technologischen, mehr oder weniger technologischen Thema beschäftigen kann und da letztendlich einen Erfolg draus machen kann. Das ist das Gleiche, wie wenn jemand also von der Universitätsabschluss hat, was er an der Universität gemacht hat. Das hat in den meisten Fällen, das ist bei mir auch so, was ich studiert habe, hat mit dem, was ich also jetzt mache, also null zu tun. Aber durch diese Beschäftigung und wo die Zertifizierung hintersteht, hat man also schon also im Endeffekt was bewiesen, sage ich mal so.
Also man hat zumindest bewiesen, dass man sich so tief mit dem Thema beschäftigt hat, dass man die Zertifizierungsprüfung erfolgreich bestanden hat. Ich kann mich auch noch an die MCSE und Prüfung erinnern, so im SharePoint-Umfeld in den frühen Jahren. Die waren ja auch immer sehr technisch ausgerichtet. Also man hat gelernt, wie man beispielsweise einen SharePoint-Server konfiguriert, wie man eine Farm aufsetzt, Lastverteilung macht oder als Entwickler, wie man halt WebPass programmiert oder Seiten anpasst. Was da immer ein bisschen zu kurz kam, war eigentlich so dieses Thema, wie führe ich es denn ein? Wie verändere ich die Kultur und so weiter? Das haben wir in den Anfängen, ich sag mal, doch relativ stark vernachlässigt. Und um jetzt vielleicht den Bogen zu kriegen, auch Microsoft hat ja sein ganzes Programm der Zertifizierung verändert. Und das, was ich gerade erwähnte, dass man jetzt zum Beispiel auf LinkedIn immer wieder erfolgreiche Absolventen von Microsoft-Trainings sieht, die ihre Zertifikate dann einfach dort mit posten. Das hat sich ja geändert. Und ich kann mal da kurz ein bisschen zeigen, was sich dort verändert hat. Und zwar ist die Zertifizierung bei Microsoft mittlerweile geht über Lernpfade, auch das Training. Und wenn wir da mal reinschauen, Anlaufstelle ist halt hier dieses, warte mal, ich kippe das hier immer noch ein. Und das andere wollte ich jetzt noch ausblenden, das Feedback. Ach, das ist mal rum. Das wollte ich mal Feedback-Feld ausblenden. Oh, da ist es so. Genau, also die zentrale Anlaufstelle ist Microsoft Learn. Und das findet man bei docs.microsoft.com/learn. Also wenn man Learn eingibt, landet man dort. Und auf Microsoft Learn, da findet man dann relativ schnell Lernpfade. Also es wird vorgegeben, was möchtest du lernen? Zum Beispiel Azure Grundlagen. Und dann gibt es verschiedene Module, die man dann Schritt für Schritt abarbeitet, die dann zu diesem Thema in das Wissen einführen und letztlich auch befähigen, dann ein Zertifikat abzulegen. Und hier sieht man mal, wie diese Zertifizierung von Microsoft auch mittlerweile aufgebaut sind. Es gibt also Zertifizierung für die einzelnen Pfade hier, für einen Entwickler, für einen Administrator, für einen Lösungsarchitekten, Data Scientist, KI-Techniker, technischen Fachberater. Also da geht es auch mehr um die Umsetzung, um die Implementierung. Und für jeden dieser einzelnen Rollen oder wie sagt man so schön, wie heißen die denn? Personas nennt man das ja eigentlich. Das ist ja dieses Personas-Konzept, dass man einfach eine virtuelle Person definiert. Was hat die für Anforderungen? Was müsste die können? Und hier ist dann entsprechender Lernpfad mit den Modulen, die du absolvieren kannst. Und in jedem Modul steht drin, wie lange das Modul dauert. Es gibt Kontrollfragen und ähnliches. Das kann man alles kostenlos durcharbeiten. Und wird dann eben Schritt für Schritt mit Übungen und allem zu den entsprechenden, mit dem entsprechenden Wissen ausgestattet. Und wenn man dann diesen Pfad entsprechend abgelegt hat, kann man gegen Entgelt. Ich glaube, so 89 Euro kostet so eine Zertifizierung für einen bestimmten Thema. Und da sieht man hier zum Beispiel für den Lösenarchitekten, da gibt es hier diese drei verschiedenen Stufen, die er dann belösen kann. Dann bekommt er halt dieses Badge, wenn er es erfolgreich bestanden hat, und kann eben nachweisen, ich habe mich jetzt hier einfach mal für dieses Thema intensiv beschäftigt und habe diese Zertifizierung abgelegt. Und wie gesagt, wenn man in diese ganzen Lernpfade mal reinschaut, ist es eben nicht nur so, wenn ich sage, ich will jetzt entwickeln, finde ich eine Lösung und ein entsprechendes Trainingspfad. Oder wenn ich jetzt was über KI, Daten, Data Scientist werden will, finde ich was. Sondern eben auch wie hier als Fachberater, wo dann eben mehr Themen drin sind. Wie kann man besser die Zusammenarbeit mit organisieren und weniger, ich sag mal, das technisch aufgehängt ist, sondern auch viel mehr mit den weichen Faktoren drauf sind. Und insofern finde ich das eigentlich mittlerweile, man sieht ja auch, dass diese Zertifizierung für viele eine Herausforderung ist und die auch gerne sagen, oh, guck mal, ich habe mich zertifiziert. Und ich glaube, es ist auch ganz hilfreich, denn natürlich kann man ja relativ schnell sagen, ich kann euch mit Microsoft 365 helfen und was machen. Wie qualifiziert der jeweilige ist, der das dann macht, das ist dann immer noch mal eine zweite Frage. Und die so eine Zertifizierung gibt halt immer noch etwas weiter. Hast du dich schon mal mit diesem Zertifizierungsprogramm und dem Lernprogramm von Microsoft intensiver beschäftigt?
Also ich habe natürlich mal, ich weiß, dass es das gibt, ich habe natürlich reingeguckt, habe Lizenz, also auch die diese Lernpfade mal angeschaut, geguckt, was da so gibt, aber es ist eben so intensiver beschäftigt, wird also deutlich übertrieben, weil ich von diesem Zertifizierungstrack eigentlich relativ weit weg bin. Das soll überhaupt nicht heißen, dass ich es doof finde oder sowas in der Richtung, also ganz bestimmt nicht. Ich finde, das ist eine tolle Sache, was wie Microsoft das anfasst und letztendlich auch an dem Ruf dieser Prüfung der Zertifikate ein bisschen poliert. Vor ein paar Jahren zurück war es ja so, dass man gesagt hat, okay, die Fragestellungen sind so, dass auch jemand, der überhaupt vom Produkt keinen Plan hat und lernt einfach die Fragen auswendig, die er irgendwo kauft, die Zertifizierung schaffen kann. Ich habe also von dem, was ich reingeguckt habe und gesehen habe, habe ich also schon den Eindruck, dass das alles mehr so richtig ein Stück weit mehr in die Richtung Verstehen der Idee, nachvollziehen der Idee und also ein bisschen den Geist aufsaugen, wenn ich das mal so ein bisschen blumig formulieren darf, geht. Also zumindest in dem Lösungsarchitekten-Track. Ich habe mir den also durchaus mal angeschaut, weil letztens mein Consulting-Seminar ja auch genau auf diese Schiene Lösungsarchitekten eigentlich drauf hinläuft. Wie gesagt, ich habe es nie ausgerichtet oder meine Sachen nie darauf ausgerichtet zu sagen, ich möchte die Leute an Zertifizierungen führen, sondern das, was ich also immer sehe im Vordergrund stelle, ist einfach zu helfen, diese Technologie, diesen Baukasten zu verstehen, um dann letztendlich das, was das Unternehmen sagt oder was die Leute im Unternehmen brauchen, sozusagen die Microsoft 365 Sprache und Gedankenwelt zu übersetzen. Aber ich gehe da schon einen etwas anderen Ansatz oder von notwendigerweise in eine andere Richtung. Aber es ist eben so, könnte mir vorstellen oder ich bin sicher davon überzeugt, dass es also zumindest also nicht schadet, wenn man sich einfach mit diesen Zertifizierungsdingen beschäftigt. Ich finde, dass sich damit beschäftigen und einfach neugierig sein, finde ich eigentlich im Grunde genommen wichtiger als letztendlich die Zertifizierung zu machen. Aber es ist eben so, wenn jemand die Zertifizierung oben drauf setzt, alle Achtung, der hat also bewiesen, dass er das kann, sich damit beschäftigt hat. Das ist schon also sehr beachtenswert, finde ich, wenn jemand das macht und sich dahinter klemmt, finde ich super.
Ja, und ich denke mir, also ich postuliere das jetzt einfach mal, wenn man deinen Kurs durchgemacht hat, dann kann man sich wahrscheinlich auch nochmal dort die einzelnen Lernpfade angucken und sich dann wahrscheinlich auch die dazu passende Zertifizierung finden und vielleicht mit noch ein bisschen einfach mal nochmal durcharbeiten und nochmal gucken, vieles wird einem bekannt vorkommen und dann auch eine Zertifizierung oben drauf setzen. Ich habe hier nochmal letztlich ein Übersichtsbild. Das gibt also diese verschiedenen Pfade da drin. Wie gesagt, ich kann nur empfehlen, sich mal auf Microsoft Learn umzuschauen. Es ist ja gut zu sehen, dass dieses Thema Zertifizierung und auch einen entsprechenden Stellenwert mittlerweile hat. Und was man auch mal wirklich sagen kann, wenn es darum geht, entsprechendes Trainingsmaterial zu finden, diese Microsoft-Dokumentation, die es mittlerweile gibt, gut, auch wenn einige Sachen noch künstlich übersetzt sind und dann immer noch mal lustige kleine Begriffsänderungen mitergeben. Aber alles in allem ist doch die Dokumentation, die man jetzt bei Microsoft findet, rund um die Produkte, doch schon sehr umfangreich und sehr gut, so dass man, und auch immer in der Regel aktuell, dass man für das, was man dort sich etwas genauer anschauen will, auch die richtigen Informationen findet. Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, ich habe den Eindruck, von allen Software oder von allen großen Softwareherstellern ist Microsoft bestimmt der Dokumentationsweltmeister. Das ist eben so, dass, also, okay, man kann an Dokumentation immer rumlaufen und es ist eben so, es wird niemand geben, der sagt, okay, es ist alles toll und es ist perfekt. Aber es ist eben so, wenn man also auf der einen Seite vergleicht, was Microsoft liefert und auf der anderen Seite vergleicht, was andere Softwarehersteller in der Größe und in der Ausrichtung liefern, dann ist es eben so, ist das, was Microsoft macht, schon eigentlich beachtenswert gut. Das glaube ich also schon. Ich denke, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich also im Grunde genommen bekennender Microsoft-Fan bin, sondern weil es also in der Tat tatsächlich so verhält. Zugegebenermaßen ist es eben so, dass die Microsoft-Dokumentation, vor allen Dingen, wenn man in die Entwicklerschiene reinguckt, daran krankt, dass es letztendlich wenig Beispiele gibt, wenig funktionierende Beispiele. Würde ich aber sagen, braucht man an der Stelle gar nicht, weil die funktionierenden Beispiele kriegt man letztendlich irgendwo aus der Community heraus. Insofern ist es eben so, hat man in Microsoft, aber auch Microsoft Original immer die Möglichkeit, also im Endeffekt den fundierten theoretischen Unterbau anzuschauen, weil man ja teilweise wissen muss, okay, wie ist es genau, wie heißt die Funktion genau, wie muss parametrisiert werden. Und man kann dann einfach weiter suchen und im Endeffekt in die Community reingucken und da wird es auch irgendjemand geben, der ein Beispiel, aus dem man lernen kann, gepostet hat. Also insofern ist es eben so, ja, ich glaube, das wäre also eigentlich ein Bestand haben, wo man sagen kann, ja, okay, es ist vielleicht nicht perfekt, aber was ist schon perfekt? Es ist ja auf jeden Fall so, dass ich das also auch bei meinem eigenen Arbeiten immer deutlich sehe, dass ich also, wenn ich am Abend irgendwann mal fertig bin, feststellen würde, dass ich sagen kann, okay, die Informationen, die ich brauchte, habe ich im Großen und Ganzen ganz gut gefunden.
Präsenztrainings, Online-Trainings, Lernpfade, Zertifizierung. Ein bunter Strauß. Ich hoffe, wir haben euch ein paar Anregungen und Ideen gegeben fürs zweite Halbjahr, um vielleicht selber mal eine Zertifizierung zu machen oder einen dieser Lernpfade zu beschreiten. Das war's für die 424. Ausgabe des SharePoint Podcasts. Die Shownotes, wie gesagt, auf sharepointpodcast.de. Da könnt ihr auch den kompletten Meet und Stream, der über eine Stunde lang ist, euch anschauen. Und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt der Michael Gret.
Das war der SharePoint Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.
Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.